Ja, wieder eine Wunschpredigt. Also echt, seit ich damit angefangen habe, komme ich ja gar nicht mehr irgendwie zum Aufhören. Habe sogar irgendwie noch mehr Predigtwünsche und keine Ahnung, wann ich das nächste Mal eine eigene Predigt halte, wo ich selber irgendwie gerne mal drüber reden möchte. Aber heute geht es jedenfalls um Fasten. Und wer mich ein bisschen kennt, der kann sich auch irgendwie unmittelbar vorstellen, dass es sicherlich irgendwie kein Thema ist, das ich mir selber ausgesucht hätte. Und es ist auch nicht so, dass ich jemals darüber gepredigt habe, glaube ich zumindest. Alex, habe ich mal über Fasten gepredigt? Ich auch nicht. Ich mache es aber auch erst seit 20 Jahren und von daher ist noch viel Raum nach oben. Und so ist das jetzt irgendwie halt quasi heute das erste Mal. Ist auch nicht so, dass ich mich besonders gut auskennen würde mit Fasten. Weiß nicht, wie das mit euch so ist. Gibt es hier jemanden, der regelmäßig fastet als Teil seiner geistigen Disziplin? Ihr beide? Ach, das erste Mal gerade? Ja, super, irgendwie dann herzlich willkommen. Jetzt kriegt ihr alle Theorie dazu. Ja, Fast and Feed Seatbelts ist natürlich auch so der üblichste Witz. Also wenn man mal nachgoogelt, dachte natürlich, guck mal bei Google nach, was man so sagen kann zum Thema Fasten und alles ist irgendwie Fast and Seatbelts, hahaha. Von daher war das auch nicht so ergiebig. Und dann habe ich mich auch gefragt, warum ist es eigentlich so, irgendwie, dass ich mich so wenig mit Fasten auskenne? Denn Fasten ist ja nun eigentlich auch eine ziemlich alte Sache. Also im Christentum wird immer gefastet, die ersten Christen zweimal pro Woche immerhin. Danach gab es dann wieder die Fastenzeiten, die gibt es ja im Prinzip immer noch. Also 1960 habe ich gelesen, ist da die Gesetzgebung gelockert worden, dass es jetzt bloß noch so ein paar ganz hohe Feiertage gibt, die dann zum Fasten sind. Früher bei den Juden war es genau das Gleiche. Die haben auch irgendwie ewig gefastet, also ziemlich häufig auf jeden Fall. Viele Stellen gibt es da im Alten Testament zu. Wo es genau herkommt, weiß man nicht, denn die Juden haben auch einfach damit angefangen, haben aber nicht gesagt, warum man fastet. Also ist es irgendwie doch schon ein ziemlich weites Thema, also irgendwie etwas, was sehr lange schon praktiziert wird. Und trotzdem gibt es ja keine wirkliche Definition. Und so habe ich das oft mal die Frage gehört und mir auch selber gestellt, warum fastet man denn jetzt eigentlich? Und da man in der Bibel nichts dazu findet, kann ich euch jetzt nichts total Ultimatives sagen, aber das ist ja im Grunde genommen mit allen anderen Sachen auch so. Also es wird auch überall gesagt, dass man betet und dass wir regelmäßig beten sollen, aber es gibt jetzt keine Bibelstelle, die so ganz genau sagt, wie Bibel erbeten ist dieses und jenes und wir machen das aus diesem und jenem Grund, sondern das müsste man sich wirklich überall zusammensuchen, so aus der Bibel. Vieles ist überall geschrieben, aber es fehlt so die klassische Definition. Und so ist das vielleicht auch einfach wie ganz normal, dass man mehr über das Fasten redet und es durchzieht, als dass man sich jetzt bemüht, genau zu sagen, was das ist. Und ich habe euch hier mal eine Heuschrecke mitgebracht. Total schönes Viech übrigens. Also habe mir mehrere Stunden Heuschreckenfotos dann heute angeguckt, um die schönste rauszusuchen. Und habe die jetzt mitgenommen. Und es ist ein Symbol für Johannes den Täufer. Denn Johannes der Täufer hat ja lange in der Wüste gelebt, so mehrere Jahrzehnte wahrscheinlich, und hat in der ganzen Zeit sich ernährt von wildem Honig und Heuschrecken und hat viel gefastet. Und so dachte ich, das ist so mein Symbol jetzt mir dafür, dass sich jemand in der Askese zurückzieht und sich nur von solchen Naturprodukten ernährt und ein gottgeweihtes Leben führt, weil Johannes der Täufer wäre so mein Vorbild für Fasten. Also wenn ich mir irgendwen aussuchen müsste, dem ich nacheifern möchte als biblischer Gestalt, dann würde ich wahrscheinlich sagen, es ist Johannes der Täufer, zumindest was so das Fasten angeht, denn der hat es wirklich verstanden. Da habe ich mich weiter gefragt und mir gedacht, warum ist es eigentlich so? Also warum faste jetzt insbesondere ich nicht und warum gehört das irgendwie auch so gar nicht zu unserer Gemeindekultur? Denn ich möchte mal irgendwie sagen, dass bei den Jesus Freaks Remscheid auch eher eine Ausnahme ist, wenn Leute mal fasten, zumindest wenn es länger als 2 Tage ist. Und dass das so überhaupt nicht so zu unserer Spiritualität gehört, dass wir jetzt mal sagen würden, wir wollen die Osterwochen durchfasten oder bei irgendeinem besonderen Ereignis würden wir irgendwie gerne mal fasten. Das ist ja einfach nicht so. Also es gehört irgendwie so nicht so sehr zu dem, was wir normalerweise machen. Und das hat mich gewundert, weil ich eigentlich total auf geistliche Disziplin stehe und irgendwie alles andere mache ich ja auch, also beten, Bibel lesen, Zehnten geben, alles mögliche, Lobpreis, also alles eigentlich, was so mit Gott und geistlicher Disziplin zu tun hat, das mache ich auch, außer dem Fasten. Und es scheint so zu sein, dass das Fasten irgendwie so eine Sache ist, die so gegenläufig ist, so zu dem westlichen Spirit, den also die Kirche in Europa und in Deutschland hat und gerade irgendwie die Freikirchen so vermitteln, dass das möglicherweise so ein Hinweis mit darauf ist, dass es uns einfach so fremd ist, dass wir es deshalb nicht machen. Und ich habe euch zwei Bibelstellen mitgebracht, um mal irgendwie zu zeigen, was hinter dem Fasten steht. Und es gibt sicherlich irgendwie auch noch mehr, was man irgendwie dazu sagen kann. Also bei den beiden habe ich schon gedacht, so als ich dann darüber nachgedacht und gebetet habe, dass es wirklich irgendwie so ganz anders irgendwie als so die deutsche Freikirchenlandschaft das so macht. Und vielleicht ist es einfach wie deshalb, dass es uns fremd erscheint, weil es so überhaupt nicht mehr so zu unserem Land passt und zu unserer Kultur passt und wir Christentum oft von der ganz anderen Seite her leben. Und damit ist es dann aber vielleicht auch irgendwie etwas, was uns helfen kann, eine Seite an Gott zu entdecken, die wir bisher noch nicht entdeckt haben. Und das ist ja auch immer eine Sache, die unheimlich spannend ist, wenn man mal über seinen eigenen Tellerrand gucken kann und sehen kann, irgendwie ist Gott doch viel, viel größer als meine Theologie. Und auch, wie wenn ich das alles gut aus der Bibel begründen kann und mein Leben gut läuft, irgendwie mit der Art von Gotteserkenntnis, die ich habe, gibt es da tatsächlich noch mehr zu entdecken. Und hier sind so zwei Beispiele dafür. Ein Grund, warum Leute gefastet haben im Alten und auch im Neuen Testament, ist aus Trauer. Da also auch mehrere Bibellexika mir angeguckt, um zu gucken, wie was denn dahinter steht. Und was also bei allen eigentlich drin stand, ist, Menschen fasten aus Traurigkeit. Und meine Stelle ist hier aus dem zweiten Buch Samuel, 12, Verse 16 und 17. Da hatte David gerade seinen Ehebruch mit Bathseba hinter sich. Bathseba ist schwanger geworden dabei. Und dann kommt der Prophet zu ihm und sagt, das Kind wird sterben. Ist nicht anders machbar, irgendwie kannst du dich schon mal darauf einstellen, das Kind ist bald tot. Und David dann als Zeichen seiner Traurigkeit fängt an zu fasten. David suchte Gott wegen des Knaben auf und fastete streng. Und wenn er heimkam, legte er sich bei Nacht auf die bloße Erde. Die Ältesten seines Hauses kamen zu ihm, um ihn dazu zu bewegen, von der Erde aufzustehen. Er aber wollte nicht und aß auch nicht mit ihnen. Also David war natürlich traurig. Kann man sich ja vorstellen, wenn ein Kind stirbt, dann macht das natürlich etwas mit einem. Und wie auch der König, es war ja Bathseba dann eigentlich seine Lieblingsfrau, irgendwie mit der er gerne zusammen sein wollte. Und die haben das Kind irgendwie zusammengekriegt und jetzt stirbt dieses Kind. Und David ist irgendwie total am Ende darüber. Und er macht das irgendwie nicht so, dass er seine Gefühle dann zurückhält, wie man das bei uns irgendwie so machen würde, sondern er lässt es irgendwie auch jeden daran teilhaben, dass es ihm auch wirklich richtig schlecht geht. Also ich schätze mal, dass er vielleicht ein bisschen rumgeschrien hat, wie laut geweint hat, sich dann irgendwie zurückgezogen hat und sagt so, ich will irgendwie auch gar nichts mehr essen und sich dann sogar auf den Boden gelegt hat. Das ist ja schon ganz schön hart, so aus dem wahrsten Sinne des Wortes. Also neben dem weichen Bett zu liegen, einfach auf der Erde zu liegen, weil er irgendwie so einen Schmerz hat und diesem Schmerz irgendwie auch gerne Ausdruck verleihen möchte. Und das ist ja nun etwas, was es zumindest so in unserer Kultur, so wie ich Deutschland kennengelernt habe, die letzten 42 Jahre lang, etwas, was es im Grunde genommen gar nicht gibt. Also wir versuchen ja immer eigentlich Trauer aus unserem Leben fernzuhalten, versuchen Trauer möglichst aus der ganzen öffentlichen Sphäre rauszuholen, sorgen dafür, dass Menschen, wenn sie ein gewisses Alter überschritten haben, in Pflegeheime gegeben werden, um da dann ruhig für sich zu sterben oder auf der Palliativstation nachher. Aber es gibt ja irgendwie kaum noch mehr so diese richtige, echte Trauer. Und ich kenne auch irgendwie keine Sachen, die im Fernsehen irgendwie mal darauf abzielen würden. Ich bin jetzt auch kein Fernsehexperte, aber irgendwie, wenn ich mal die Fernsehzeitung mir angucke, dann sind das alles irgendwie lustige Sachen. Also man macht sich über irgendwas lustig, man hat Comedy, man hat irgendwie unheimlich schöne Massen-Events, wo man richtig eine Kuh fliegen lässt. Aber es ist nie irgendwie, dass mal Traurigkeit irgendwie thematisiert wird. Also wenn, dann ist das die absolute, totale Ausnahme. Und vielleicht ist das echt eine Sache, die uns irgendwie auch manchmal fehlt. Denn Trauer ist ja nun auch irgendwie ein Gefühl, irgendwie, das ein Mensch hat. Und die Bibel ist voll irgendwie von negativen Gefühlen generell. Also es ist nicht nur irgendwie, dass die Psalmen irgendwie sehr viel über Trauer reden, Sie reden auch ganz viel über Wut, reden über alles eigentlich, was den Menschen belasten kann und was uns innere Anspannungen verschafft. Und es ist überhaupt kein Thema, also es ist keine Sache, die ausgeklammert wird, wie das bei uns so meistens der Fall ist, sondern es ist etwas, was mitten im Leben geschieht und was auch so Teil des Gottesdienstes ist. Und als ich so drüber nachgedacht habe und mir ein paar Bibelstellen angeguckt habe, habe ich gedacht, ja, vielleicht ist das auch tatsächlich, dass wir da irgendwie so ein gewisses Defizit haben. Also dass man ja eigentlich, wenn man in den Gottesdienst geht, dann setzt man sein Sonntagsgesicht auf und sagt irgendwie allen Leuten, das ist irgendwie alles total in Ordnung. Und wenn einer anspricht, irgendwie ganz egal, wie traurig man aussieht, die Antwort ist immer, ja, geht schon, passt schon, nee, eigentlich geht's mir gut, irgendwie macht ihr keine Sorgen. Aber es ist eigentlich nie irgendwie, dass mal so Trauer Teil unserer Versammlungen ist. Und vielleicht ist das falsch. Also vielleicht haben wir damit so eine Art Schönwetterreligion aufgebaut, wo wir alles negativ irgendwie von uns fernhalten. Und vielleicht wäre es eine Sache, die uns mehr Tiefgang geben würde, auch wenn wir mal entdecken würden, zusammen zu trauern oder irgendwie Traurigkeit mitzubringen, auch mal irgendwie zu thematisieren. Und mir nicht so privat traurig zu sein, um dann im Gottesdienst fröhlich zu sein, sondern halt einfach irgendwie auch mal so dieses negative Gefühl mit allen Leuten zu teilen. Und gerade jetzt so in der momentanen politischen Lage gibt es irgendwie auch so vieles, worüber man echt trauern kann. Also ich lese irgendwie immer noch so ganze Nachrichten irgendwie aus dem Irak und Syrien und da sind so viele Christen, die irgendwie gerade leiden und die sterben und die irgendwie vertrieben werden. Und irgendwie am Ende mache ich dann den Computer aus und gehe ins Bett. Und vielleicht wäre es sogar besser, wenn ich es mal ein bisschen an mich rankommen lassen würde und auch mal echt traurig wäre darüber. Und das gilt jetzt nicht nur für mich, sondern das gilt mir für uns alle. Also Trauer sollte nicht so sehr ein verdrängtes Gefühl sein, sondern sollte auch zumindest manchmal in die öffentliche Sphäre kommen. Und es wäre gut, mir das mal irgendwie zu thematisieren und vielleicht auch so als Spiritualitätsform so mit dabei zu haben. Keine Ahnung, wie das dann aussehen kann. Ich weiß nicht, ob wir dann irgendwie Klagegottesdienste hätten. Das wäre sicherlich komisch. Aber ich finde es zumindest sehr interessant, wie wenn es mal irgendwie so Klagelieder irgendwie auch geben würde. Also wenn unser Lobpreis nicht immer nur ist Hurra, Hurra, sondern der Lobpreis irgendwie auch manchmal ist so, ja, geh gerade irgendwie durch das tiefe Tränental und schön, dass du da bei mir bist. Aber es fühlt sich trotzdem doof an. Also ich glaube irgendwie, dass wir wirklich so einen Teil irgendwie unseres Lebens ausklammern. Und das Fasten, so wie es wie damals gelebt wurde im Alten Testament, uns helfen könnte, das mal wieder zu thematisieren. Irgendwie zu sagen, so die Zustände, wir machen mich so traurig, ich habe doch nicht mal mehr Bock irgendwie zu essen. Oder selbst wenn ich Bock hätte, ich will das jetzt einfach mal eine Weile nicht machen, sondern laufe jetzt mal eine Weile in Schwarz rum, guck gerade, was ich für eine Hose an habe, okay. Manche ist ja gerade Mode, irgendwie auch öfter mal in Schwarz rumzulaufen. Aber vielleicht ist es halt auch einfach manchmal dran, wie so seine innere Form dann mal so vor sich herzutragen und damit genauso offen umzugehen wie im Alten Testament. Dann geht die Stelle aber ja auch noch weiter, denn David hat das ja gemacht mit irgendeinem geistlichen Anspruch dabei. Steht da jetzt nicht so hundertprozentig da, was das denn gewesen ist, aber während das Kind im Sterben lag und vorher, als es krank war, und halt irgendwie noch Hoffnung da war, da hat er dann gefastet und hat gebetet. Und als das Kind nachher tot war, trat eine ganz überraschende Wendung ein, nämlich David hat aufgehört zu fasten, hat sich wieder irgendwie ordentlich angezogen, hat sich wieder in sein Bett gelegt zum Schlafen, hat wieder seine Regierungsgeschäfte ganz normal aufgenommen und hat nicht mehr diese Trauer vor sich hergetragen. Also es hatte offenbar auch so einen spirituellen Aspekt. Also offenbar wollte er irgendwie auch ja, irgendwie etwas tun, wie was einen positiven Einfluss auf Gott hat. Und als es dann nicht passiert ist, hat er dann auch wieder gesagt, gut, dann muss ich jetzt auch mir nicht mehr weiter trauern. Und so ein bisschen emotional, manchmal irgendwie schwer nachvollziehbar. Der Bursche, gibt so einige Stellen, wo ich auch denke, so, ey, du bist komisch umgegangen so mit deinen Gefühlen. Aber jedenfalls, er konnte es offenbar so ziemlich gut an- und ausschalten. Und dann also, als alles vorbei ist, hat er dann wieder irgendwie ganz normal weitergemacht und hat seine Trauer hinter sich gelassen. Also offensichtlich hat es ja doch irgend so einen spirituellen Aspekt, irgendwie den gibt es einen spirituellen Aspekt, der auch dann beim Fasten dabei ist. Und auch davon ist das Alte Testament total voll. Und ich habe das mal mit einer Stelle aus Josua illustriert. Da heißt es hier, das ist die, nachdem die Schlacht bei Ai geschlagen worden ist, Und es war eine ganz komische Situation. Also Israel hatte gerade irgendwie das mächtige Jericho eingenommen, hätte überhaupt nicht funktionieren können, war total übernatürlich. 7-mal um die Stadtmauern rum mit lauten Getröte, und dann sind die Stadtmauern eingefallen und die haben die Stadt eingenommen. Und kommen danach in so ein ganz kleines Dorf, Ai, und sagen, ach, da müssen wir uns jetzt keine Mühe geben. Also wenn es bei Jericho geklappt hat und wir dann jetzt bei Ai auch irgendwie funktionieren, brauchen wir eigentlich noch nicht mal wie alle Leute, die wir im Heer haben. Die meisten können auch zu Hause bleiben. Das wird irgendwie so ein Durchmarsch. Und haben total daran versagt. Also sind geschlagen worden. Es gab mehrere Tote irgendwie auf ihrer Seite. Und am Ende steht dann Josua und er ist total verzweifelt darüber. Und er fängt an zu fasten. Jetzt nicht besonders lange. Diese ganze Gebetszeit hat nur so einen Tag oder sowas gedauert. Aber so das gleiche Muster eigentlich, so wie das bei David gerade auch war. Und hier heißt es dann, Josua zerriss seine Kleider und warf sich zusammen mit den Ältesten vor der Lade des Herrn mit dem Gesicht zu Boden und blieb dort bis zum Abend liegen. Sie streuten sich Asche auf das Haupt. Und Kleider zerreißen ist derbe. Asche aufs Haupt streuen auch, sind Zeichen totaler Demütigung, wenn das jemand, also heißt ja bei uns, in Sack und Asche Buße tut. Das ist genau das Gleiche. Also der König oder der Heerführer, der höchste Beamte des Staates, wie zerreißt sich seine Klamotten und wie läuft dann mit so ein paar Fetzen irgendwie rum, wie ein Bettler, hat zudem noch jede Menge Asche irgendwie auf seinem Haupt. Also ist schon irgendwie, dass er sich wirklich richtig gedemütigt hat unter die Hand Gottes. Und er hat also nicht einfach nur gesagt, okay, Herr, das ist jetzt echt irgendwie dumm gelaufen, so und so viele Tote. Wenn ich es nochmal hätte machen können, würde ich es anders machen. Aber danke, dass du mir vergibst und nächstes Mal machen wir besser. Sondern er kam eher so von dieser anderen Seite, dass es ihm wirklich nahe gegangen ist. Und er wahrscheinlich gesagt hat, ja, boah, Herr, tut mir leid, 40 Tote sind es, glaube ich, ungefähr gewesen, haben wir irgendwie zu verzeichnen. Und ich weiß nicht, ob du irgendwie noch bei uns bist oder ob sich das Blatt jetzt gewendet hat und ob wir jetzt vielleicht irgendwie Jericho eingenommen haben, aber ab jetzt irgendwie geht es nicht mehr so weiter. Und er war so wirklich zerbrochen darüber. Und auch das ist so etwas, was in unserer Theologie nicht vorkommt und was auch ehrlich gesagt in meiner Theologie eigentlich nicht vorkommt. Also ich kenne irgendwie das Gefühl überhaupt nicht, zerbrochen zu sein über Gottes Abwesenheit. Ich kenne irgendwie das Gefühl auch nicht, irgendwie zerbrochen zu sein über mein eigenes Versagen. Denn wir nähern uns ja eigentlich theologisch immer von der anderen Seite. Also wir sagen ja immer, wie Jesus ist dafür gestorben, dass es uns super geht und Vergebung ist da irgendwie für alles, was wir gemacht haben. Und so ist es ja eigentlich bei uns, wenn mal irgendwas schief läuft, dann geht man vielleicht mal so eine Runde um den Block, betet mir dafür, dass der Herr die Freude über unsere Errettung wiederherstellt, nach Psalm, wo auch immer es steht. Und am Ende dann Hurra, Tralala, irgendwie alles ist noch super, irgendwie der Heilige Geist ist da, irgendwie Jesus ist da, mir ist vergeben. Und man lebt einfach so weiter wie bisher. Aber da kommen sie wirklich von der völlig anderen Seite und merken wir erstmal nochmal, dass es einen großen Gott gibt und es gibt irgendwie einen kleinen Josua. Und dieser kleine Josua will irgendwie wieder mit Gott ins Reine kommen. Also er will halt einfach irgendwie und er ist bereit, irgendwie den untersten Weg zu gehen, ist bereit, mit den totalen Zerbruch irgendwie durchzugehen, um wieder mit Gott ins Reine zu kommen. Und das ist so ein total anderes Denkkonzept eigentlich, als das, was wir irgendwie heute haben. Denn so manches Mal irgendwie kann man wahrscheinlich auch bei meinen Predigten irgendwie so da fast daraus schließen, dass wir ein Anrecht darauf haben, dass Gott uns vergibt, weil Jesus ist dafür gestorben. Und wir haben ein Anrecht darauf, irgendwie, dass er irgendwie seinen Segen darauf tut und dass er Erweckung gibt. Und wenn wir mal für jemanden beten und da passiert nichts, der wird nicht geheilt und alles, dann ist ja irgendwie die Frage dann ganz oft, was ist mit Gott los? Also er hat uns doch eigentlich wie versprochen und er muss doch jetzt auch liefern. Und da kann Fasten irgendwie so die ganz andere Richtung sein und kann sagen, hey, ich weiß Gott, ich bin in deiner Hand. Und ich habe kein Anrecht irgendwie auf gar nichts. Ich habe kein Anrecht darauf, dass ich ein super Leben habe. Ich habe kein Anrecht irgendwie darauf, dass Leute, für die ich bete, dass denen irgendwas Gutes passiert. Und ich bin einfach nur irgendwie dein Knecht. Und ich bitte dich, dass du mein Leben in die Hand nimmst und dass du irgendwie dieses oder jenes tust. Also es ist irgendwie eine so andere und so demütigere Haltung als das, was wir normalerweise predigen, dass das irgendwie einfach so ein völlig anderes Paradigma ist, also eine völlig andere Denkform ist, dass wir uns vielleicht auch deshalb so manches Mal mit dem Beten schwer tun oder mit diesem Fastenthema schwer tun. Ich erinnere mich daran, wie ich vor ein paar Jahren war ich irgendwie total so dabei, in dieses ganze Identitätszeug reinzukommen, also schon echt viele Jahre her, und habe mir die Bibel irgendwie umgegraben, wie nach allem, wie was mir zusteht und was mir gehört, und dem Herrn gedankt dafür, dass ich seinen Geist habe und deswegen wie alles Mögliche kann, und mich gefreut, dass ich Wiederherstellung gekriegt habe durch ihn und halt alle diese ganzen Sachen, und wollte, dass das gerne Teil meines Fundamentes wird. Und war eigentlich schon relativ weit damit, dass ich mir halt immer gesagt habe, ja, Halleluja, irgendwie, ich bin ja auch so ein kleiner Gott. Also nicht jetzt total wörtlich, aber ich bin ja irgendwie auch jemand, der Gottes Geist hat, und ich habe Christi Sinn, wie Paulus sagte, und ich habe seine Freude und seine Liebe ausgegossen in mein Herz. Und ich habe das ja irgendwie schon alles. Und dann habe ich zu der Zeit ein Buch gelesen, katholisches Buch, ich kann sagen, dass es von Brandon Manning war, weiß ich nicht mehr so ganz genau. Und der kam echt so von der ganz anderen Seite und sagte so, hey, ich bin gar nichts. Ich bin irgendwie ein Bettler, ich stehe als Bittsteller vor Gott. Ich bin froh, dass es ein guter Gott ist, aber wenn ich mal so auf mein Leben gucke, ich bin einfach nichts. Irgendwie ein gestrauchelter Sünder, der durch die Gnade Christi wieder aufgerichtet worden ist. Und ich dachte erst so beim Lesen, das ist ja Quatsch, das will ich auch gar nicht, mir so ungläubig leben. Aber so gleichzeitig wusste ich auch, dass der recht hat. Also vielleicht sind das so zwei Seiten wie einer Medaille. Dass auf der einen Seite steht, und dass Gott sagt, ja, ich will dich segnen und ich habe dich gesegnet und ich habe dich erfüllt und ich habe dir meinen Geist gegeben. Dass auf der anderen Seite aber auch steht, das ist nicht aus meiner Kraft. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen und ich bin total abhängig von der Gnade Gottes. Und ich weiß nicht, ob man das irgendwie so wirklich zusammenkriegen kann. Also keine Ahnung, irgendwie, ob das möglich ist, mir so ein fastendes Leben irgendwie zu führen, wo man auch immer wieder so diesen Schmerz aushält irgendwie über das, was man so innerlich ist und die Diskrepanz, die man hat zu dem, was Jesus eigentlich wie gerne von uns wollen würde, aber gleichzeitig auch irgendwie nicht daran zerbricht, weil man ja weiß, dass wir eine neue Schöpfung in Christus sind. Das wäre auf jeden Fall irgendwie total abgefahren und ich nehme es mir jetzt nicht vor. Also ich sage jetzt nicht mehr, dass das nächste Jahr irgendwie jetzt dem gewidmet ist, dass ich Fasten lernen will und irgendwie wieder in so eine andere Denke reinkommen will. Aber ich glaube, dass diese Denkweise extrem hilfreich auch sein kann. Dass es manchmal echt gut ist, um zu wissen, dass wir nichts sind vor Gott und dass wir alles nur durch seine Gnade sind. Das kann uns echt helfen. Hätte jetzt allerdings natürlich totale Angst, dass man dann so ins Gegenteil irgendwie dann ausschlägt und sich wieder einfach nur irgendwie schlecht fühlt vor Gott und so. Das wäre überhaupt nicht mehr das Ziel. Sondern es wäre eher so eine Sache, dass wir mal irgendwie etwas erkennen, was irgendwie noch so ein weiterer Aspekt irgendwie von Jesus ist und dass es uns echt auch manches Mal irgendwie gut tun würde, irgendwie so mit so ein bisschen mehr Demut mit durchs Leben zu gehen und zu erkennen, dass unser Gott ein ganz schön großer Gott ist. Und damit kläre ich im Grunde genommen auch so eine Frage, die einem immer wieder gestellt wird, nämlich so der Sinn des Fastens. Und das ist so eine Sache, die ich mir auch wie immer wieder mal mich selber gefragt habe und wo ich dann in Büchern auch mal geguckt habe, wofür ist denn Fasten gut? Und die meisten sagen dann, ja, wir fasten, damit wir mehr geistliche Autorität kriegen. Das ist dann irgendwie auf so eine Matthäusstelle, wird mit der Matthäusstelle irgendwie begründet, wo es heißt, dass so manche Arten von Dämonen ausfahren durch Beten und Fasten. Und dann wird irgendwie das meistens so verstanden, dass man irgendwie durch Fasten und geistige Disziplin dann halt einfach mehr Autorität kriegt. Also Fasten ist dann irgendwie kein Selbstzweck, sondern man fastet, damit man selber mehr Kraft hat. Und dem würde ich mal ganz vorsichtig widersprechen, so von diesen beiden Bibelstellen her. Und glaube irgendwie, dass Fasten irgendwie eher was ist, was unsere Beziehung zu Gott beschreibt, als dass es etwas ist, was jetzt in erster Linie dazu da ist, dass es uns danach besser geht und wir mehr Kraft haben. Und so dieser Beziehungsaspekt ist mir schon so kostbar. Ich finde, es ist so kostbar, irgendwie zu verstehen, dass es einen großen Gott gibt und einen kleinen Storch, dass sich das irgendwie allein schon irgendwie lohnen würde, dafür dann auch mal ins Fasten reinzugehen, um so dieses Größenverhältnis wieder herzustellen, das manchmal so im westlichen Glauben etwas verloren geht. Ja, damit bin ich auch schon fertig. Ich sehe gerade den Lobpreiser und denke mir, oje, tut mir voll leid, Johannes, das ist jetzt hier nicht so ein Yeah! Aber es ist irgendwie vielleicht auch irgendwie so ein Yeah. Denn Lobpreis hat ja nun auch was damit zu tun, dass man die Größe Gottes erkennt. Und die Größe Gottes erkennt man irgendwie auch oft ganz gut im Kontrast, irgendwie, wenn man sich selber irgendwie richtig einschätzen weiß. Dann kann das auch helfen, dass man Gott besser einzuschätzen weiß. In dem Sinne, fangt ihr jetzt an oder wolltest du noch? Ja. Okay, ihr baut auf und Eisi macht den Zeugnisteil.